So, wir stehen jetzt hier am Melanchthon-Gymnasium
in einer kleinen Seitenstraße und haben uns gerade eben schon eingeloggt. Die Schnitzeljagd läuft über die App Actionbound.
Und dann haben wir gerade schon unseren Teamnamen bestimmt, unseren Namen eingetragen und den AGBs zugestimmt. Und jetzt starten wir auf die erste Seite und da werden wir schon nett begrüßt mit Shalom, Shalom. So, jetzt wurden uns hier die verschiedenen Stationen aufgezeigt in einer Karte.
Aber wir starten einfach mal hier am Melanchthon-Gymnasium und schauen mal, was passiert.
Sucht im Eingangsbereich des Melanchthon-Gymnasiums ein Kunstwerk, das die Namen derjenigen Mitschüler eingeritzt bekam, die bis Ostern 1938 alle von der Schule verwiesen worden sind, nur weil sie deutsche jüdischen Glaubens waren. Welche Namen finden sich?
Da gucken wir doch jetzt gleich mal nach.
So, dann müssen wir vielleicht gleich unsere Maske aufsetzen. Ja.
Sind wir im Melanchthon-Gymnasium.
Großer Eingangsbereich und hier schon auch verschiedene Tafeln, wo hier Figuren aus Pappmaché.
Schaut aber eher aus wie ein Ritter, finde ich.
Oder Römer.
Was seid ihr? Zu sehen sind hier Hektor und Achilles, zwei Helden aus dem Trojanischen Krieg. Das ist auch sehr spannend.
Voll gut gemacht aus der Zeitung, oder?
Ja. Aber nicht ganz unsere Schnitzeljagd.
Ich glaube tatsächlich, dass wir hier unser Kunstwerk haben.
Ah! Hier stehen zwei Tische.
Schulbänke. Sehr alten Holz, wie man sieht irgendwie.
Die ich hier irgendwie gerade gar nicht als Kunstwerk identifiziert hätte. Man sieht eine alte Schulbank, in die ganz tief eingeritzt ist. Das ist mein Platz. Das sind diese alten Schulbänke, wo die Beinfreiheit schon erheblich eingeschränkt ist.
Nee, wenn man kleine Füßchen hat, dann ist nicht so schlimm, aber ja, eins von den großen Kindern war es vielleicht nicht so cool, ne? Genau. Und hier stehen jetzt verschiedene Namen eingeritzt. Jetzt haben wir eine Plakatwand.
Ah, hier steht Heinrich noch was.
Jakob,
guck mal.
Rosenthal.
Bank. Eine Originalschulbank aus der Zeit des Naziregimes ist in der Mitte zersägt. Die beiden Hälften sind durch massive Schraubgewinde abgestützt und auf einem Podest montiert. Auf dem einen Schreibpult ist mit grobem Messer in aggressiver großer Schrift eingeritzt: Das ist mein Platz. Unter der Bank sind zeitgenössische Schulbücher und ein abgebissener, praller roter Apfel zu sehen. Auf dem Pult der anderen Bankhälfte stehen die Namen der ehemaligen jüdischen Melanchthon-Schüler, die 1938 aus der Schule ausgewiesen wurden. Unter der Bank ist nur ein spärlicher Apfelputzen verblieben. Die Schulbank ist ein gegenständlicher Zeitzeuge. Das Zersägen veranschaulicht die Trennung zwischen jüdischen und nichtjüdischen Schülern als Menschen erster und zweiter Klasse. Bildung und der bewusste Ausschluss von Bildung wird von totalitären Staaten missbraucht, um eigene Machtinteressen zu verfolgen, die ein williges, ängstliches Volk produzieren. Es wird deutlich gemacht, dass Lernen ein Privileg werden kann und dass auch Bildung missbraucht werden kann, wenn sie nicht hinterfragt wird. Durch den Alltagsbezug soll der Betrachter an das Geschehene erinnert werden und auf das Heute hingewiesen werden. Wir dürfen in die Schule gehen, unsere Meinung und unseren Glauben frei äußern und leben.
Mein Name ist Dr. Martina Switalski. Ich bin quasi Pädagogin und Geschichtsdidaktikerin in einem, also ich unterrichte am Melanchthon-Gymnasium und bin zurzeit auch abgeordnete Lehrerin an der Geschichtsdidaktik der FAU. Und ich sag mal, in beiden Gruppen, also sowohl bei meinen Schülerinnen und Schülern als auch bei den Studenten und Studentinnen, sind mir zeitgemäße Wege der Vermittlung der NS-Geschichte sehr wichtig. Und mein Schwerpunkt liegt eben auch auf der Vermittlung der jüdischen Geschichte und da wiederum nochmal auch auf dem lokalpolitischen und lokalheimatlichen Aspekt.
Was macht das Thema jüdisches Leben jetzt vielleicht auch speziell in Nürnberg zu einem Herzensthema für Sie?
Ja, ich sag mal, von der Lehre und auch vom Unterrichten her liegt mir einfach was dran, dass die jüdische Kultur nicht mehr primär unter dem Aspekt der Alterität, also des Anderssein, wahrgenommen wird. Das ist mir wirklich ein Kernsatz in meinem Arbeiten, dass wir es wirklich endlich schaffen, da das Stigma des Andersseins wegzunehmen und einfach in Freude zu akzeptieren, dass wir wirklich jahrhundertelange Koexistenz, kein symbiotisches Zusammenleben, aber ein gutes Zusammenleben hatten. Aber wir zum Beispiel auch im Unterricht immer nur von den ausgeschlossenen Gruppen der Juden reden. Ja, also ganz banal, im Mittelalter lernen die Kinderlein bei uns, dass es eben eine Stadtgesellschaft gab, da gibt es die Schön, die Patrizier, alles, aber die Juden außerständisch. Und dann lernen sie jahrhundertelang nichts mehr über einen Juden. Und dann plötzlich 33, jetzt geht's los mit der Verfolgung. Also mein Wunsch wäre wirklich, und auch die Projekte, von denen Sie sprechen, die gehen immer bestenfalls in die Richtung, dass wir auch den Kontakt wirklich zum zeitgenössischen Judentum suchen. Es ist ja horribile dictu, also schlimm genug zu sagen, dass so viele Menschen sterben mussten und ermordet wurden, aber wir haben ja ein lebendiges Judentum unter uns. Und es müsste eigentlich dorthin gehen, dass tatsächlich dieses Anderssein einfach abgemildert und bestenfalls nicht mehr existent sein darf.
Wir sprechen ja jetzt explizit auch über ein gewisses Projekt, über eine App bzw. ein Bound auf der App Action Bound. Was genau steckt denn hinter dieser App bzw. dem Bound jüdische Wege gehen?
Ich bin die Marie Koch. Ich studiere das Mittelschullehramt im 5. Semester jetzt mittlerweile und habe auch Geschichte als Fach mit dabei. Genau, also hinter der App steckt eigentlich die Idee, dass wir uns überlegt haben, wie man Geschichte und insbesondere die jüdische Geschichte auch so ein bisschen an die aktuelle Zeit, also unsere Gegenwart, vermitteln kann und wie man das einfach interessant einerseits gestaltet, aber auch kritisch aufarbeitet.
Also letztlich ist es eine Art Schnitzeljagd und wir laufen durch die jüdische Geschichte Nürnbergs. Und was mir jetzt eigentlich an dieser doch halt zeitgemäßen, auch Corona-konformen Vermittlung sehr gut gefallen hat, ist, dass sich hier Digitalität mit klarer, kerniger, analoger, historischer Arbeit trifft. Also die Inhalte, die wir da generiert haben, und das haben die Studierenden einfach großartig gemacht, haben wir aus dem Archiv, also wir sind zusammen ins Stadtarchiv gegangen, zu Zeiten, wo man das noch machen durfte, in großen Gruppen, also mit den 15 Studierenden, und haben dort wirklich dann in Einzelschicksalen, in einzelnen Familienakten nachgeschaut, wie erging es ihnen, wie lange haben die in unserem Stadtgebiet gelebt, was waren die Lebensläufe. Wir haben ganz viel auch über die militärischen Teilhaben zum Beispiel der männlichen jüdischen Familienoberhäupter gelesen und haben einfach gesehen, es gab ein großes partizipatives Leben an Stiftungen, an ja, schriftstellerischen Tätigkeiten und so weiter. Und da haben wir uns dann eben einzelne Familien, wie eben die Josefthals oder die Familie Schloss oder dann die Elise Hopf, das war auch eine geborene Josefthal als Frauenrechtlerin, und dann eben auch Schicksale vom Melanchthon-Gymnasium rausgegriffen und jeder hat dann seine Station entwickelt.
Genau, das Melanchthon-Gymnasium ist ja auch irgendwie der Beginn der Schnitzeljagd. Warum wurde das dann so gewählt? Gibt es da irgendwie einen speziellen Hintergrund, warum das als Start?
Der liegt quasi in mir begründet, weil ich halt da unterrichte. Also das könnte man auch an anderen Schulen machen, aber das lag mir halt einfach nahe, weil ich da einfach Lehrerin bin. Und auch da tatsächlich die Erfahrung machen durfte, dass es den Schülern auch viel näher kommt, wenn sie einfach Bilder ihrer Schule aus den Jahren, sage ich jetzt mal 1936, sehen. Und alleine an den Fotos, das ist schon verrückt, kann man diese kühle, analytische Wandmalerei, du bist nichts, dein Volk ist alles, das zierte ja auch unsere Schulmauern. Und alleine daran spüren die Schüler tatsächlich, es herrschte ein totalitärer Geist und nicht das demokratisch freie Denken, was wir einfach heute versuchen, mit ihnen zu leben.
In dem einen Gang dieses Gymnasiums sind jetzt ganz große Plakatwände angebracht, die wirklich fast von der Decke zum Boden reichen und vor allem Infowände sind über das Melanchthon-Gymnasium während des Zweiten Weltkriegs.
Also unsere App sagt jetzt, wir sollen eine Plakatwand zu Heinrich Jakob Rosenthal finden. Bei seinem Besuch in seiner ehemaligen Schule 2010 erklärt er seine damalige Ausgrenzung und Isolation mit mehreren Beispielen. Lies bitte zwei Beispiele von der Ausstellungswand oder diese Zeugnisbemerkung von 1934 vor.
Dann schauen wir mal gucken. Das ist schon so ein richtiger Schulgang, ist halt auch so richtig und riecht nach Schule.
Schaut aus.
Gut, das hier haben wir den Herrn Dr. Jakob Heinrich Rosenthal. So, was habe ich hier erzählt? Da müssen wir uns aufnehmen, oder?
Mhm.
Das ist ja spannend. Wir werden gerade von der App aufgefordert, dass wir das vorlesen und uns währenddessen aufnehmen.
Beim Klassenausflug angekettet. Der erste Schulausflug nach der Machtergreifung war der deutschen Scholle gewidmet. Und wir waren in der Nähe von Heroldsberg auf einem Bauernhof eingeladen. Und während der Ordinarius mit den Bauern zum Mittag aß, haben uns die Schüler, uns vier Juden, mit Ketten gefesselt und in leere Hundehütten oder Käfige gezwungen, um sich über uns lustig zu machen. Erst der Ordinarius Konrad Heißner hat uns freigemacht. Wir sind nie wieder zu Ausflügen mitgenommen worden. Jüdischer Mitschüler Jakob Katz schikaniert wurden und vereinsamte, führte ihn seinen Weg zur zionistischen Jugendorganisation Habonim, hebräisch für Bauleute, wo er bei Zeltlagern mitmachte und gerne für die Pfadfinderzeitung schrieb. Wie lautet der vollständige Name dieser Jugendgruppe? Da schauen wir jetzt nochmal auf das Plakat.
Die ist ein Foto zu sehen, eine Collage mit einem, ich würde sagen, das ist das Cover einer Zeitschrift oder ein Plakat, das ist nicht so ganz, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Steht auf jeden Fall drauf, Sommerlager 1937, und dann ist ein Bild, ich denke mal, von Herrn Rosenthal als Jugendlicher und davor so ein, ja, sehr schematisch Berge und ein paar Bäume gemalt. Und unten drunter steht Habonim Noah Haluzi Nürnberg.
Und das ist, glaube ich, auch unsere Antwortmöglichkeit.
Ja. Zionistische Jugendbewegung Nürnberg mit Beiträgen von Heiner Rosenthal, herausgegeben von Bernhard Weinsraub. Also es ist durchaus eine Zeitschrift anscheinend.
Ich gebe mal auf Beantworten.
Ja,
da kriegen wir gleich nochmal einen Chuck.
Jetzt gibt es ja 6 Stationen in dem Bound, wo man eben in Nürnberg jüdisches Leben oder die Geschichte von eben einzelnen Personen sehen kann, auch noch vor Ort ein bisschen so. Warum habt ihr euch gerade für die Stationen in vielleicht auch genau in der Reihenfolge oder in der Ausführung entschieden?
Also wir haben versucht, uns so ein bisschen ja einfach verschiedenste Persönlichkeiten rauszusuchen, die auch für jeden irgendwie greifbar sind. Also unsere Route beginnt ja am Melanchthon-Gymnasium, wo dann auch einige jüdische Schüler an der Schule waren, die dann da nicht mehr hingehen durften. Und da haben wir uns eben überlegt, weil wir die App ursprünglich für Schüler auch entwickelt haben, dass wir da beginnen, weil das einfach nochmal so ein ganz direkter Bezug für die Schüler selbst ist und sie dann sehen können, ah, da waren wirklich jüdische Schüler an unserer Schule und das ist denen dann im Nationalsozialismus passiert. Also einmal eben so, ja, gleichaltrige Personen, mit denen man sich dann als junge Person einfach auch sehr gut identifizieren kann. Aber wir haben auch versucht, ganze Familien irgendwie rauszugreifen und auch einzelne wichtige politische Personen, also so ein bisschen aus jeder gesellschaftlichen Perspektive irgendwie jemanden ausgewählt, sodass man wirklich sieht, es waren einfach ganz verschiedene Leute. Dass da eben auch das jüdisch sein eigentlich einfach so, ja, es war eigentlich die Religion, aber es wurde zu dem Punkt gemacht, der dann die Leute ausgeschlossen hat. Und ich glaube, wenn man sich da noch nicht so damit beschäftigt hat oder, ja, ich glaube, das vergisst man auch einfach leicht, dass es eben auch einfach Leute waren, die ein ganz normales Alltagsleben hatten. Und ich glaube, mit der App bringt man diese Alltagsgeschichte einfach auch noch ein bisschen näher, die die Leute vor dem Nationalsozialismus hatten.
Welche Berührungspunkte hattet ihr oder hattest auch du denn so im Alltag vielleicht auch vor dem Seminar beziehungsweise vor dem Erstellen des Bauens mit jüdischer Geschichte?
Also im Alltag habe ich mich vorher ja so aus eigenem Interesse schon ein bisschen mit dem Thema befasst, immer mal wieder, und auch in der Universität hatte ich schon ein paar Seminare davor, die sich so generell mit der jüdischen Geschichte oder auch dem Nationalsozialismus beschäftigt haben. Aber das Seminar fand ich eben besonders interessant, weil es das Ganze irgendwie nochmal von so einer anderen Seite betrachtet hat und eben auch ja einzelne jüdische Schicksale dargestellt hat und das eben sogar noch mit der lokalen Geschichte verbunden hat, sodass man sich eigentlich erstmal bewusst wird, was eigentlich alles in der eigenen Stadt auch passiert ist, und das war so ein bisschen das Besondere am Seminar. Und natürlich auch, dass wir dann diese digitale Schnitzeljagd entwickelt haben, sodass das Ganze dann auch für andere noch ein bisschen zugänglicher gemacht wurde.
Würdest du sagen, deine Sicht auf jüdisches Leben bzw. auf jüdische Geschichte hat sich durch das Projekt auch nochmal verändert, und wenn, wie?
Verändert würde ich für mich persönlich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich mich vorher eigentlich schon recht viel damit beschäftigt habe, aber ich denke, es ist generell ganz interessant, wirklich zu sehen, ja, dass es einzelne Menschen waren, die vorher ein Leben hatten, die vorher Wünsche, Träume, Ziele hatten. Und das ist, glaube ich, vielen oft gar nicht so bewusst. Also es wird dann eben oft einfach von der jüdischen Geschichte gesprochen. Und wir haben aber eben versucht, uns auch mit einzelnen Personen einfach auseinanderzusetzen, damit das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen greifbarer wird. Und das fand ich auch ja, in der Hinsicht dann schon wirklich interessant und auch neu, so diese lokalen Bezüge irgendwie herzustellen, was auch wirklich in der eigenen Stadt passiert ist, wer da gelebt hat und was das für einzelne Personen waren.
Würdest du sagen, du gehst jetzt heute anders durch Nürnberg und schaust nochmal genauer auf deinen Weg, ob nicht doch nochmal ein Stolperstein irgendwie auf dem Boden zu sehen ist?
Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem auch, nachdem wir selber die App entwickelt haben, kannte ich dann einfach plötzlich viel mehr Orte, wo jüdische Menschen gelebt haben oder wo einzelne Schicksale passiert sind. Und ja, ich würde schon sagen, dass wenn man sich damit beschäftigt hat, dass man einfach auch so ja einen anderen Blick ein bisschen auf die Stadt hat und auch vielleicht so ein bisschen nach Plätzen sucht, wo was passiert ist und einfach ja sich ein bisschen mehr nach solchen Sachen umschaut, wie zum Beispiel auch Stolpersteinen, damit man ja einfach sich ein bisschen besser auch mit der Geschichte auskennt.
Das Ganze ist ja, würde ich mal sagen, hochdigital, wenn wir da über eine App gehen. Und ihr habt auch verschiedenste Medien drin benutzt, fand ich voll gut. Also auch wenn man dieses Lied von Trettmann dann anhört zum Beispiel. Mhm. Wie habt ihr da die Auswahl getroffen?
Also unsere Arbeit hat ja eigentlich erstmal im Archiv begonnen und da haben wir eigentlich ja ziemlich viele Sachen gefunden, also verschiedene Bildquellen, Zeitungsausschnitte oder auch bestimmte Akten. Und das war eigentlich erstmal so unser Schwerpunkt. Und dann haben wir eben versucht, das Ganze auch noch so ein bisschen mit, ja, mit was Aktuellem zu verknüpfen, wie Sachen vielleicht in der heutigen Zeit aufgearbeitet werden. Und da hat sich natürlich das Trettmann-Lied sehr geeignet, weil das einfach auch noch mal so ein bisschen ja ein Bezug für jüngere Menschen ist, würde ich sagen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und man sich dann vielleicht auch denkt, ah ja, da hat sich jemand, den ich kenne, mit dem Thema beschäftigt und dann ist einfach noch mal so ein größerer Zusammenhang irgendwie. Und genau, die anderen Medien haben wir einfach versucht, auch so ein bisschen ja abwechslungsreich rauszusuchen, damit sich das Ganze auch interessant gestaltet. Und wir haben uns natürlich überlegt, was denn auch besonders die Geschichte in Nürnberg gut vermitteln kann.
Ludwig Berlin erzählt 2013 vor Schülern des Melanchthon-Gymnasiums von seinem erzwungenen Austritt aus dem Gymnasium, vom Club und der Flucht seiner Familie nach England.
Schulleiter sagt man, ihr dürft das Abitur nicht machen.
Aber, Herr Berlin, durften Sie denn woanders einen Abschluss machen?
Was?
Durften Sie woanders
Nirgends. Ich durfte nirgends keine deutsche Schule nahm ich an. Meine Eltern versuchten es gar nicht. Die Quäkers arrangierten, dass ich nach England kam. Und ich kam in England an drei Tage vor Ausbruch des Krieges. Mein Onkel Robert musste mit Frankreich zurücklassen und Frankreich wurde von den Deutschen besiegt. Mein Onkel Robert und seine Frau wurden getötet. Ich glaube, es war November 1938. Mein Vater, der ein sehr bekannter Rechtsanwalt war, wurde das Recht entzogen, seinen Beruf auszuüben. Er durfte nicht mehr Rechtsanwalt sein. Wir wanderten nach England aus, wir wurden interniert. Als Feind, wir in England galten wir als feindliche Ausländer.
So, jetzt heißt es hier in der App, wir sollen zum Geburtshaus von der Familie Berlin, also eben von Ludwig Berlin gehen, in der Pirkheimer Straße 6. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal.
Ja.
Die mediale Umsetzung ist ja sehr verschieden. Es gibt Quizze, es gibt so, wo man die Lebensläufe so der Reihenfolge nach ordnen soll. Und mehrmals gab es auch die Aufgabe, dass man einen Text laut einlesen soll in der App. Gibt es einen speziellen Grund, warum man das laut und aufnehmen soll dabei?
Sie ertappen mich natürlich als Pädagogin. Die Schüler sollen ja bei dieser App auch lernen, genau hinzuschauen. Und das wissen Sie auch, unser momentan digitales Zeitalter, und auch das letzte Jahr Schule jetzt seit März 2020 hat nicht dazu beigetragen, vertiefte Leseleistungen zu erbringen. Also das ist jetzt schon ein bisschen für die Schüler gedacht. Sie sollen wirklich die Sachen laut lesen und nicht nur vorbei, ich war da. Ja, also Sie merken, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schullehrerhaft, aber wenn Sie das einmal für mich ja einlesen, also man kann bei der App, das ist jetzt keine Überprüfungs-App, aber die Sachen, die die Menschen mir quasi, also nicht mir, aber die zuspielen, die kann ich ja anschauen. Also bei dieser App kann man auch im Grunde so eine Art Challenge machen, also das, wer ist der Erste, wer hat am meisten Punkte. Für die Schüler ist das manchmal wirklich auch so ein Hype, dass die das gerne machen, wenn da so ein kompetitives Moment dabei ist, so ein Wettbewerb. Und deswegen habe ich eben darum gebeten, dass sie das dann auch einlesen. Die Form einer solchen Inschrift, darüber haben sich viele Menschen Gedanken gemacht. Ja, also nicht nur die künstlerische Gestaltung der Denkmäler, sondern, also ich habe selber auch schon welche initiiert, man macht sich wirklich über den Text auch wirklich einen großen Kopf. Und ich finde, das kann man auch da nochmal einfach wertschätzen, indem man die Schüler bittet, das einzulesen. Das ist für die ja kein Problem.
Von Ihrer Sicht aus, warum sind gerade in Nürnberg und Umgebung derartige Projekte so wichtig und notwendig?
Naja, so grob gesagt, wir waren halt Stürmerland. Es ist erwiesen, dass ja Mittelfranken wirklich zum Kerngebiet nationalsozialistischer Propaganda gemacht wurde. Und zwar nicht nur durch die Reichsparteitage und durch das Hitlers Schatz, also Reichsschatzkästchen, wie er es nannte, weil es eben damals wirklich in der Mitte des Reiches lag, sondern auch ausstrahlend. Also ich komme jetzt vom Land, auch da ist erwiesen, dass quasi gerade die protestantische Bauernschaft unheimlich anfällig für Streichers Propaganda und auch für die stürmische Hetzpresse war, weil sie eben keine politische Heimat mehr hatte, nachdem quasi das Kaiserreich abgedient hatte. Ja, also die Katholiken waren im Zentrum quasi noch inkorporiert. Es wurde ihnen auch lange gesagt, sie dürfen Hitler nicht wählen. Aber die Protestanten waren wirklich sehr, sehr anfällig für nationalsozialistische Propaganda. Also insofern denke ich, wir haben da einen ganz besonderen Status, also im Negativen gesagt, weil einfach das Propagandazentrum hier übermächtig war. Also Streicher hat ja auch an unheimlich vielen Plätzen gesprochen und war präsent und hat wirklich also die Gegend vergiftet. Also mir geht es natürlich jetzt um die Opferbiografien bei diesem Bound, aber wir haben natürlich auch die Täterorte unheimlich präsent vor uns, weil natürlich das Reichsparteitagsgelände eine unglaubliche Macht hat und auch historische Verantwortung von uns bedingt.
So, jetzt sind wir hier in der Pürkheimer Straße 6 angekommen. Das war jetzt gar nicht so schwer zu finden, weil das Haus auch orange ist. Und das sieht man in der App auch schon, auf Bildern. Und hier gibt es nicht so viele so orangefarbene Häuser. Und wir stehen jetzt vor der Tafel mit einem kurzen Gedenksatz an die Familie Berlin.
Hier steht noch, sein Geburtshaus in der Pürkheimer Straße 6 wurde arisiert. Welche Institution hat das Haus nach der Flucht der Familie Berlin übernommen? Hier ist die Gedenktafel, die 2012 in Anwesenheit von Ludwig Berlin und seiner Tochter Anita Berlin enthüllt wurde, laut vor. Okay.
Und dann soll man jetzt hier wieder was aufnehmen. Genau.
Genau, dann machen wir das mal.
Lauter Vorgang.
Das ist mal ganz witzig, es gibt da so einen extra Aufnahmeknopf in dieser App und wenn wir den drücken, dann müssen wir uns dabei aufnehmen, wie wir das vorlesen und dann untersucht die App, ob wir das auch richtig gemacht haben.
Nee, und ich kann mir auch vorstellen, dass das ist ja trotzdem nochmal, also na klar, es wird ein bisschen überprüft, dass man es liest, aber auf der anderen Seite ist es auch, es macht ja viel mehr Eindruck, wenn du es auch laut vorliest und
das ist das Problem.
Ja.
In diesem Haus befand sich von 1939 bis 1945 unter Leitung von Pfarrer Hans Werner Jordan 1908 bis 1978 eine der beiden Hilfsstellen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern für Christen jüdischer Herkunft. Nach Jahren des Schweigens ihrer Kirche zu nationalsozialistischen Rassenwahn fanden sie hier geschwisterliche Zuwendung, Rat und Hilfe zur Auswanderung. Die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern dankt Hans-Werner Jordan und dem Kreis seiner Unterstützerinnen und Unterstützer für ihren Dienst an Verfolgten und ihren Familien. Im Wissen um ihre eigene Mitschuld gedenkt sie der Opfer des Rassenhasses. Dem war auch die Familie von Rechtsanwalt Dr. Walter Berlin ausgesetzt, in deren Besitz sich dieses Haus bis Juni 1938 befand. Ja, das macht irgendwie schon sehr... ist sehr nachdenklich und ist nochmal eine ganz andere Art der Wissensaneignung, so eine Tafel sich laut vorzulesen und in der eigenen Stimme zu hören.
Jetzt bei der Recherche seid ihr auch ziemlich tief eingestiegen, würde ich mal sagen, in die Materie. Gab es irgendwie Punkte, wo du sagst, oh, das hat mich ganz schön überrascht?
Also eine Kommilitonin hat sich mit der Familie Joel beschäftigt und da haben wir dann herausgefunden, dass der Billy Joel, also der amerikanische Sänger, dass der aus dieser Familie stammt, also dass die nach Amerika geflohen sind und das haben wir dann eben auch sehr gut in unsere App einarbeiten können, indem wir da ein Lied mit eingebaut haben und dann eben diesen Bezug zur Stadt Nürnberg und dem Nationalsozialismus herstellen konnten. Und ich denke, da gibt es einfach für jeden irgendwie noch interessante Sachen zu entdecken, die er vorher irgendwie überhaupt nicht wusste oder wo er sich dachte, dass das irgendwie gar nichts mit Nürnberg oder der eigenen Stadt wirklich zu tun hat.
So,
wir stehen jetzt gerade vor der Theodorstraße, oder?
Ist das so? Ja, Theodorstraße 5.
Ja. Also heute ist in diesem Haus ein Zentrum für Psychotherapie drin oder Training für Stimme und Sprechkultur. Gibt's hier auch Rechtsanwälte.
Das ist ein ziemlich hohes Haus, also sehr auch groß.
Sehr verschnörkelter Sandstein. Irgendwie passt ganz gut, dass hier so ein kleiner Vorgarten ist mit ganz vielen Spatzen drin. Das passt irgendwie total gut zu diesem Haus.
Jetzt stehen wir hier davor und man sieht aber auch Stolpersteine auf dem Boden. Und unter anderem, wie wir auch gerade bei Trettmann schon gehört haben, in seinem Lied wurden die Personen, die hier gewohnt haben, deportiert. Einige sind hier nach Theresienstadt deportiert worden.
Aber auch Liga, das hatte ich gar nicht so offen.
Ja.
Auf dem Schirm. Und
können wir machen, ja.
Hier wohnte Moses Götz, Jahrgang 1866, deportiert 1942 nach Theresienstadt, ermordet am 18.11.1942. Marie Götz, geborene Apfelbaum, Jahrgang 1875, deportiert 1942 nach Theresienstadt, ermordet am 10. April 1943. Franz Götz, Jahrgang 1904, deportiert 1941 nach Riga, verschollen.
Hier wohnten auch Ernst Gütermann, Jahrgang 1872, deportiert 1942 nach Theresienstadt, ermordet am 31. Mai 1943. Und Theodor Hutzler, Jahrgang 1899, deportiert 1941 nach Riga als verschollen. Und Therese Hutzler, geborene Götz, Jahrgang 1907, deportiert 1941 nach Riga, ermordet am 26. März 1942. Man kennt ja die Stolpersteine, die auch irgendwie an anderen Orten, nicht nur in Nürnberg, sondern in verschiedensten Städten zu finden sind. Und die sind ja genauso ausgelegt, dass man eben darüber stolpert, wenn man auf seinem Weg solchen Steinen begegnet.
Plötzlich was golden glänzend sieht zwischen den Grenzen auf dem ganzen grauen Asphalt.
Mhm. Und genau hierhin führt uns auch die App. Und wir haben gerade schon auf das Lied von Trettmann gehört, wo er eben auch über genau solche Stolpersteine singt. Und hier steht auch in der App, vor der Nummer 5 findet ihr einige Stolpersteine. Wohin wurde Theodor Hutzler deportiert? Und das schreiben wir jetzt hier unten in das Feld.
Sie sind ja jetzt auch noch bei anderen, wir haben es gerade schon angesprochen, bei anderen Projekten zu jüdischen Leben in Nürnberg oder in Bayern in der Umgebung eben beteiligt. Was machen Sie denn sonst noch so?
Also ich habe vor 7 Jahren, glaube ich, also mache ich hier an einer anderen Schule, vor allem am Gymnasium in Eckenthal, die jüdische Geschichte in Fort. Da ging es mir auch darum, dass ich im Grunde Schüler dazu ja ermächtige, also befähige, dass sie ihren Mitschülern quasi beibringen, welche jüdischen Plätze sie hier entdeckt haben. Auch da geht es um das historische Sehenlernen, weil viele Plätze, also zum Beispiel der Synagogenplatz, da ist gar nichts mehr. Also da kann man nichts erkennen. Und ich mache das immer so, dass ich zu den Neuntklässlern gehe, frage, wer will. Und es ist wirklich also sehr freiwillig, weil ich bin nicht deren Lehrerin, sondern komme quasi als Lokalhistorikerin dazu. Und dann melden sich immer welche. Also es ist wirklich eine schöne Erfahrung über all die Jahre. Und die würden dann eben ihre eigenen Mitschüler dann führen. Und ich freue mich wirklich wie eine Schneekönigin, wenn ich dann sehe, wie die Schüler einander erklären, was sie quasi von mir gelernt haben oder halt aus meinen Materialien ziehen. Ja, weil die haben dann ihren eigenen Duktus, aber die sind schon wirklich auch von den Geschichten und gerade von den persönlichen Begegnungen, die ich Gott sei Dank einfach auch mit Video damals viel aufgezeichnet hatte, wirklich sehr, sehr berührt.
Die App bzw. der Bound, das ist ja jetzt schon auch ein Jahr lang verfügbar, habe ich auch gesehen. Mhm. Jetzt ist es aber aktueller denn je. Warum denn?
Ja, weil die Pandemie uns wirklich gezwungen hat, auch in der Didaktik nochmal ganz anders zu agieren. Und zwar immer schon notwendig und wirklich wichtig, dass wir die Orte authentisch vor Ort besuchen, um auch deren Aura zu spüren. Aber mit dieser App können wir eben die Schüler dazu bringen, dass sie sich einfach frei durch die Stadt bewegen und quasi ambulant die Geschichte ergehen. Also jeder nach seinem Gusto, in seinem Zeitverständnis und natürlich auch mit Abstand.
Jetzt habt ihr das ja auch eingereicht beim Mosaikpreis und habt da sogar den zweiten Platz gemacht. Voll gut, Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie war das denn so? Wie haben Sie das erfahren, beziehungsweise wie lief das ab?
Ja, sehr überraschend. Also die Frau Winter vom Projektbüro, Menschenrechtsbüro, hat mich angerufen und erstmal gefragt, ob wir mal Zeit hätten, ein Video zu machen. Und dann dachte ich schon, aha. Und dann hat sie eben rausgerückt, also wir seien von der Jury eben ausgezeichnet worden. Es hat mich sehr gefreut, vor allem für diesen Kurs von Studierenden, weil die einfach wirklich sich durch die alten Schriften im Archiv und haben quasi wirklich ganz selbsttätig einfach sich auch diese Familiengeschichten, sei es jetzt der Berlins oder der Josefthals oder vom Jakob Rosenthal, also die haben ganz viele Sachen wirklich recherchiert oder den Bau der Synagoge in Nürnberg. Und deswegen hat es mich besonders gefreut, dass genau dieser Kurs von mir auch ausgezeichnet wurde.
Da haben wir uns einfach sehr gefreut, dass wir, ja, dass da unsere Arbeit gewürdigt wird, aber auch, dass wir so nochmal so eine Plattform kriegen, wo sich vielleicht dann auch andere Leute mit dem Thema beschäftigen können. Und ja, einfach so wie der Action Bound an sich so ein bisschen an Aufmerksamkeit erlangt, sodass sich einfach mehr Leute vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen können irgendwann.
Und wie geht's dann da jetzt weiter?
Tatsächlich bin ich natürlich jetzt schon ja ermutigt, mit dieser App weiterzuarbeiten, also das auch mal mit anderen Kursen zu probieren, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, sowohl schulisch zu arbeiten als auch in der Erwachsenenbildung. Ja, und es sind die Zeichen der Zeit, dass wir einfach rausgehen und in Kleinstgruppen auf Abstand miteinander tatsächlich da lernend und ambulant Geschichte ergehen können.
Wie fandest du denn unsere Tour durch Nürnberg mit besonderer Sicht auf jüdische Wege?
Ja, ich fand das total spannend. Ich finde auch, dass das für mich unglaublich viel mit meiner Wahrnehmung auf Nürnberg gemacht hat und auch mit der Wahrnehmung auf Wege, die ich eigentlich alltäglich gehe. Also ich wohne ja auch gerade hier in der Nordstadt und waren jetzt wirklich Wege dabei, die ich schon sehr, sehr oft gelaufen bin und hatte das Gefühl, dass ich das wirklich nochmal viel intensiver und nochmal ganz neu erfahren kann. Und vieles war mir einfach auch noch überhaupt nicht bewusst, auch was sich hinter manchen Namen versteckt. Ich finde auch, es hat deutlich länger gedauert als 1,5 Stunden, aber es war sehr kurzweilig. Auch dieses Quizformat, das war für mich eine gelungene Mischung aus einem spielerischen Quizformat und Information. Also die Information wurde auch wirklich sehr subtil vermittelt. Ich habe schon das Gefühl, dass das auch sehr nachhaltig ist, also auch länger jetzt bei mir bleibt.
Ich fand auch, also gerade weil das auch ja ein bisschen noch auf eine Zielgruppe von hier so Neuntklässern, Jugendliche, die ja oft nicht so leicht für Sachen auch zu interessieren sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Interesse weckt, gerade weil es auch sehr persönlich gehalten ist. Also man erfährt ganz viel über persönliche Geschichten auch und darüber dann halt allgemein über die jüdischen Mitbürger in Deutschland zu der Zeit oder in Nürnberg zu der Zeit. Und genau, also kurzweilig, man hat gar nicht gemerkt, dass die Zeit so schnell vergangen ist irgendwie. Man kann viel von Nürnberg auch sonst sehen, weil man ja dann auch viel rumläuft. Und ja genau, also Wahrnehmung, ein wichtiger Punkt, eben zum Beispiel der Herr Herzl, der am Rathenauplatz in der U-Bahn-Station unten als Mosaik an den Wänden hängt, den man, also keine Ahnung, ich dachte, das ist ein Herr Rathenau-Ende. Also es gibt auch einen Herr Rathenau, haben wir ja gesehen, aber das ist nicht der mit dem Rauschebart da an der Wand. Und ja, auch sonst, wenn man dann im Melanchthon-Gymnasium da rumsteht und sich die verschiedenen Geschichten durchlesen kann, das ist, ja, berührt auf jeden Fall und weckt ja, Interesse an, darüber mehr zu erfahren. Da gibt es bestimmt auch noch mehr in Nürnberg, und das finde ich.
Es weckt viel Entdeckerfreude.
Genau, und um Geschichte halt aufzuarbeiten, und das ist,
Ja, immer sehr interessant und auch sehr wichtig. Gerade vielleicht in Nürnberg, ja. Also wer irgendwie mal einen Nachmittag, dann kann man sich ja da mal auf den Weg machen und verschiedene Stationen jüdischen Lebens in Nürnberg näher kennenlernen und das Ganze noch mit ein bisschen Frischluft und Bewegung verbinden, was ja gerade in Corona-Zeiten sehr gefragt ist. Haha.